Heute bei «Apropos» ein Läufer ohne Land.
Es ist immer ein Weckheit, der Dominik hat die Pforte aufgeschlossen. Nächste Position, nächste Position. Und wo noch die Schlussrunde kommt.
Komm, Domi, lauf, 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 jawohl! Go, 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 go! Go, go, go! Jawohl!
Und Slabali, in fact, in second place.
Lauf, lauf, lauf!
Der Domi Global aus Abtwil im Kanton St. Gallen ist einer der besten Läufer auf der ganzen Welt. Er geht Rennen um Rennen. Man traut ihm den Weltrekord über 3000 Meter zu, den er schon ewig hat, und sogar einen Sieg an den Olympischen Spielen.
Also ich habe wirklich nach 100 Metern für mich, ist in mir gesagt, wow. Er hat das Bewegungsmuster, die Eleganz, und das ist Laufen.
Wenn es hier nicht ein entscheidendes Problem gibt. Der Dominik Lobalu hat keinen Pass. Und als Flüchtling ist er in der Schweiz auch nicht anerkannt. Die Sache ist ziemlich vertrackt.
Wenn der Dominik an Olympia mitlaufen kann, er alles erreichen. Es muss einen Weg geben für die besten Läufer auf der Welt, dass sie gegeneinander können, am wichtigsten Wettkampf der Welt laufen.
That's a transformation from Lobalu. It's the fastest time in the world this year.
Aufgeschrieben haben die Geschichte Christoph Gertsch und Michael Krogerus. Sie erscheint dieses Wochenende im Magazin. Und der Christoph ist heute bei mir in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Christoph, die Geschichte fängt mit einem Mord an während dem Bürgerkrieg im Südsudan.
Genau, und das ist auch gerade wieder aktuell, oder es ist so halb aktuell. Man hat es vielleicht mitbekommen, letztes Wochenende im Sudan, also nicht im Südsudan, ist ein alter Konflikt wieder aufgebrochen, der zwischen der Armee und zwischen einer grossen paramilitärischen Truppe.
Die Luftwaffe der sudanesischen Armee fliegt Angriffe und bombardiert Ziele der paramilitärischen Milizen.
Der Südsudan, wo der Dominik Lobalu herkommt, das ist das jüngste Land der Welt, gründet erst 2011 und eben eigentlich als Ergebnis von diesem Konflikt, der jetzt wieder aufgebrochen ist. Es ist einer der längsten, aber auch der unbekanntesten Bürgerkriege der Menschheitsgeschichte. Es war ein Konflikt zwischen der sudanesischen Regierungstruppe und den Rebellen im Süden. Es hat 1955 angefangen und ein halbes Jahrhundert lang mehr oder weniger angehalten. Es hat ständig Auseinandersetzungen gegeben mit vielen Toten und vor allem auch sehr vielen Geflüchteten.
They come in twos and threes, in family groups, crossing every day over unofficial borders. In 6 months, slowly but steadily, war in South Sudan has created more refugees than Syria or Iraq has in a year.
Und der Mord, den du jetzt gerade davon geredet hast, ist im Jahr 2009 passiert. Also eigentlich in einer Zeit, wo eine Art Waffenstillstand geherrscht hat, kurz bevor sich eben der Südsudan als Land gebildet hat. Es ist schon recht lange her, jetzt haben wir zurückgeschaut. Der Dominik Lobalu war dann ein Kind gewesen. Aber nach allem, was man weiss, hat der Konflikt nicht direkt einen Zusammenhang gehabt mit dem Krieg, sondern war eher ein Kampf gewesen um Weideland für die Rinder. Also es hat einen Überfall gegeben von Viehhirten auf die Dorfgemeinschaft von Dominik Lobalu. Und bei diesem Überfall sind seine Eltern ums Leben gekommen.
Er selbst weiss nicht mehr so viel von diesem Überfall, glaube ich, oder?
Nein, und ich glaube, er war 9, er war ein Kind, es ist lange her, es war sicher ein traumatisches Erlebnis. Es ist auch nicht ganz klar, was er alles wirklich ganz genau erlebt hat. Und es ist ein schwieriges Thema, mit ihm darüber zu reden, völlig nachvollziehbarerweise. Es ist ein Thema, das er nicht mehr so gerne darüber redet, das er schon oft musste darüber reden, wo er jetzt, so wie wir das verstehen, mit uns quasi ein letztes Mal noch mal ausführlich darüber geredet hat, für die Geschichte noch mal richtig erzählt zu haben. So.
Gerade nach diesem Überfall ist er geflohen. Wohin?
Genau, also er kommt aus einem Dorf, das Chukudum heisst. Das liegt im Südsudan, an der Grenze zu Kenia und Uganda. Und er flieht auf Kenia über die Grenze und kommt dort in ein Flüchtlingscamp, das heisst Kakuma, und ist schon dann gewesen und heute noch viel mehr eines der grössten Flüchtlingscamps der Welt. wird ein bisschen darauf runter, wahrscheinlich ein paar Monate später, so genau weiss er das auch nicht mehr, von einer NGO aufgegriffen und kommt in ein Waisenhaus in Nairobi, das ist die Hauptstadt von Kenia.
Dort ist ja die nächste Zeit, ziemlich genau 8 Jahre später, der Lobale durch 10 Gänge Rennen wiederentdeckt.
Genau, er nimmt an einem Wettkampf teil von seiner Schule und ist, wie er uns erzählt, nach dem Rennen noch ganz außer Atem, wo ein Trainer oder ein Mann auf ihn zukommt. Er weiss in dem Moment noch nicht, dass das ein Trainer ist. Und der Mann fragt ihn, ob er Südsudanese sei. Und Dominic Lobalu, wie er uns das erzählt, wird total hässig, weil offenbar weiss in Kenia jeder, dass die Südsudanesen viel die dunklere Hautfarbe haben als die Kenianer und dass Südsudanesen erkannt werden in Kenia. Er wird hässig und lässt sich das irgendwie auch anmerken, aber der Trainer, der wiederum tut gar nichts dergleichen und fragt nachher und erzählt so von sich und sagt, willst du mal zu mir trainieren in mein Team?
Was ist das für ein Team?
Das ist eben nicht irgendein Team und es war auch nicht irgendein Trainer, den er dort angesprochen hat. Es ist das Athlete Refugee Team, heisst das, also das Flüchtlingsteam. Das gibt es zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt da im Jahr 2016, wo er entdeckt wird, das gibt es zu dem Zeitpunkt seit 2 Jahren, das Team. Und das ist gegründet worden, damit Sportlerinnen und Sportler, die jetzt in dem Fall nach Kenia geflüchtet sind, aus den umliegenden Ländern, gleich eine Startmöglichkeit haben für eine internationale Meisterschaft. Und das ist jetzt da, wo wir vielleicht müssen wir da irgendwie zuerst mal ein bisschen Klammer auftun. Wenn man flüchtet und Sportlerin oder Sportler ist, hat man häufig ein grosses Problem. Man kann nicht mehr für das Land starten, wo man herkommt, oder häufig nicht mehr, weil man ja aus irgendeinem Grund geflüchtet ist. Und man kann aber auch nicht für das Land starten, wo man hergeflüchtet ist, also für das Ankunftsland, weil man von dort natürlich noch keinen Pass hat. Also man ist quasi zwischen Stu und Bank, jetzt sind das natürlich alle Geflüchteten, aber für Sportlerinnen und Sportler kommt halt die Besonderheit dazu, dass wenn sie an internationalen Meisterschaft teilnehmen und auch das Zeug dazu haben, dass sie das nicht können, weil sie keinen Pass haben. Und so geht es auch an Dominic Lobalu im Jahr 2016.
Ist nicht gerade das Team der Ausweg aus diesem Dilemma, das du jetzt gerade skizziert hast?
Ganz genau. Sondern das Flüchtlingsteam wäre genau die Lösung für solche Fälle. Und das ist quasi auch der Traum, den Dominic Lobalu in diesem Moment hat oder irgendwie erfahrt, dass er diesen Traum überhaupt könnte haben. Also im Herbst 2016 lernt er das Team kennen, fängt dort an zu trainieren. Und das ist ein paar Monate, nachdem das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele überhaupt das Flüchtlingsteam an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Das war damals in Rio de Janeiro. Und er trifft dort in Nairobi, oder ein bisschen ausserhalb von Nairobi ist das Camp von diesem Team. Er trifft dort auch auf Sportlerinnen und Sportler, die gerade in Rio de Janeiro waren, unter anderem auch Sättig aus dem Südsudan. Und fängt auch an zu träumen von Olympischen Spielen. Und ist tatsächlich ziemlich gut. Wir haben lange mit einem Trainer geredet, der ihn damals betreut hat in diesem Camp. Und er vergeht ziemlich viel Zeit. 3 Jahre später, das ist im Frühling 2019, nimmt er mit dem Team an einem 10-Kilometer-Lauf in Genf teil, also in der Schweiz. Er gewinnt und fliegt am Tag drauf oder 2 Tage später, aber nicht wie geplant mit dem Team zurück auf Kenia, sondern verlässt am Morgen das Hotel, also läuft davon, ohne irgendjemandem etwas zu sagen. Irrt offenbar zuerst in Genf, übernachtet in einer Notschlafstelle, bekommt über Western Union von einem Freund in London Geld geschickt, kann sich das Zugbillet kaufen, kommt auf Wallorb und stellt dort einen Asylantrag.
Also zum zweiten Mal in seinem Leben flieht er. Warum macht er das?
Das ist wirklich eine schwierige Geschichte zu rekonstruieren und auch schwierig zu erzählen. Wir haben mit vielen Leuten geredet, die ein Zeitchen Teil waren von diesem Team, und mit Leuten, die das Team ein Zeitchen begleitet haben. Und es gibt noch eine Recherche vom Magazin Time, die ist aus dem Jahr 2019, die ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Das geht eigentlich im Kern darum, dass in diesem Team offenbar vieles nicht so gelaufen ist. Es hat sollen laufen. Es hat für das Team extrem viel Unterstützung von uns, also es hat Sponsoren gegeben, unter anderem der Schweizer Schuhhersteller On. Das UNHCR hat das Team unterstützt, der Internationale Leichtathletikverband hat unterstützt, es ist Geld geflossen, aber offenbar haben die Athletinnen und Athleten von dem Geld kaum etwas gesehen oder gar nichts gesehen. Also sie haben nicht genug zu essen bekommen, sie haben keine gute Unterkunft gehabt und vor allem ganz konkretes Preisgeld, das sie gewonnen haben an ihren Rennen, ist auch nicht bis zu ihnen gekommen, ist immer irgendwie zurückgehalten worden. Vor dem Dominic Lobalu haben sich schon andere Athletinnen und Athleten abgesetzt von diesem Team, haben Auslandreisen vom Team genutzt, um davon zu kommen und eigentlich alle immer mit der gleichen Begründung. Also sie haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass sie vom Team ausgenutzt werden, dass zwar die Idee gut sei, aber dass es nicht irgendwie gut umgesetzt ist so. Beim Dominic Lobalu kommt dann noch dazu, im Jahr 2019, eben kurz bevor sich der in der Schweiz absetzt, dass es in seiner Familie zu einem weiteren Todesfall kommt. Er hat 4 Schwestern, die sie im Südsudan blieb im Moment, wo er geflüchtet ist. Und die jüngste von ihnen, sie ist auch jünger als er, stirbt Anfang 2019. Der Kontakt in Südsudan ist sporadisch, das Handynetz dort ist auch schlecht oder es gibt gar keins. Aber er erfährt von dem Tod und macht sich extreme Vorwürfe. Er ist halt der Mann in der Familie, der letzte Mann in der Familie. Er hat es über die Grenze geschafft. Er macht sich Vorwürfe, dass er so lange schon in Kenia ist und noch immer nicht irgendwie Geld verdient oder Geld, das er könnte, vielleicht seine Familie oder seine Schwestern, die zurückbleiben, sie könnte unterstützen. Und nimmt sich jetzt quasi vor, dass er das ändern will. Und er verdient ja Geld, wenn man so will, preisgeht, aber es kommt nicht bis zu ihm. Und er denkt sich halt, das sollte die Zukunft eigentlich anders sein.
Also ist von Anfang an klar, dass er in der Schweiz auch will rennen?
Ich glaube, das steht außer Frage, ja.
Und wie macht er das denn?
Das ist jetzt irgendwie der Moment, wo die Geschichte so eine fast wundersame Wendung nimmt. Dass er kommt von Valoach auf Chiasso und von Chiasso kommt er in ein Flüchtlingsheim in Bühl im Kanton St. Gallen. Das ist in Toggenburg, ziemlich weit ab vom Schuss. Und dort trifft er auf einen Mitarbeiter von dem Integrationszentrum, von dem Flüchtlingsheim, und erzählt ihm irgendwann nach einem Zeitchen, dass er gerne laufen würde. Und der Mitarbeiter nimmt irgendwann das Telefon in die Hand, beziehungsweise googelt zuerst nach irgendeinem Laufverein und stößt auf einen LC Brühl in St. Gallen und irgendwie zufälligerweise auf den Markus Hagmann, auf einen Trainer von einer Trainingsgruppe dort, und läutet dem an und sagt, er habe hier einen, der laufen und der sage, wenn er nicht laufen kann, dann sei er nicht glücklich.
Ich bin der Markus Hagmann und bin der Trainer von Dominik Lobalo. Die allererste Erinnerung ist das Telefon von seinem Betreuer im Integrationszentrum am Morgen um 10 Uhr, als ich mit der Schulklasse unterwegs war, wo er sagt, schauen Sie, da ist einer, der will laufen.
Was ist der Markus Hagmann für ein Typ?
In vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Dominik Lobalo. Also er ist Familienvater, er ist Oberstufenlehrer, er ist mehrfacher Schweizermeister, er ist ein ambitionierter Läufer selber, aber er ist heute einfach ein Vierabendtrainer, quasi, kann man sagen.
Und dann treffen sie sich zum ersten Mal?
Ja, es ist eben so, im Rückblick erzählt sich das alles so leicht oder so schön, aber wenn du als Trainer einen Anruf bekommst, du, da ist einer, der laufen will, und der Markus Hagmann denkt, eigentlich habe ich ja genug zu tun, aber er hat auch nicht ein Unmensch wollen sein und sagt natürlich, dann soll er halt mal kommen. Was noch gar nicht so leicht ist, weil das Ennetbühl eben sehr, sehr weit weg ist, wenn man nicht irgendwie ein Auto hat, was natürlich der Dominik Lobalo nicht hat. Und der läuft dann zur Busstation, hockt sich dann in den Bus, fährt mit dem Zug weiter und kommt nach 2 Stunden an diesem Trainingsort an, von diesem LC Brühl, und trifft dort auf Markus Hagmann.
Ich bin Dominik Lokinyomo Lobalo. He just tell the guy, if the guy wanted to run, just direct him to come to our trap. And the guy now, he dragged me, so I took the bus. So I reached to the place where I met him. Then we started training.
Nach der ewigen Anfahrt treffen sie sich zum ersten Mal. Das heisst, das erste Training, und das läuft recht gut. Der Trainer, der Markus Hagmann, sagt, der hat's. Was meint er mit dem?
Ja, das haben wir uns auch probiert zu erklären. Wir sind nicht Laufexperten. Das hat er auch gewusst oder hat es unseren Blicken angemerkt. Er hat sich dann gleich uns angenommen, uns das probiert zu erklären.
Also ich habe wirklich nach 100 Metern für mich ist in mir gesagt, wow. Er hat das Bewegungsmuster, die Eleganz, das feine Aufkommen vom Boden und sich gerade wegbewegen, so gazellenhaft. Das ist da, wo ihn von Anfang an unterschieden hat gegenüber einem Hobbyläufer, wo halt auf dem Teer klebt, wo träge ist, das ist Laufen.
Ich finde, es bleibt bis zum Schluss etwas Geheimnisvolles, etwas Zauberhaftes. Es ist irgendwie auch eine schöne Seite vom Sport, dass man das nicht immer alles kann ganz genau erklären und auseinandernehmen kann. Stimmt natürlich auch nicht ganz. Also es geht doch um ganz nackte Zahlen letztlich. Also wenn man es auf einen Kern reduzieren will, dass der hat es, und kann man jetzt vielleicht noch sagen, dass das Leute, die sich schon lange mit dem Sport beschäftigen, das vielleicht erkennen und jetzt Leute wie ich vielleicht ein bisschen weniger. Letztlich geht es um einen Begriff namens Bodenkontaktzeit. Der Begriff beschreibt eigentlich den Moment oder die Zeitdauer, wo die Füße auf dem Boden verweilen, bis sie sich wieder vom Boden wegstoßen. Und es gibt irgendwie, nehmen wir irgendeinen Hobbyläufer, der hat vielleicht eine Bodenkontaktzeit von 35 Hundertstel, dort nach wenig, aber es geht noch viel weniger. Ein heiliger Bresselassie, einer der besten Läufer, die es je gegeben hat, hat offenbar eine Bodenkontaktzeit von 18 Hundertstel, also fast halb so viel.
Und macht das so viel aus denen?
Es macht, wenn man es hochrechnet, ist absolut haben wir uns lassen, lassen sagen, ich tue jetzt da so expertenhaft, wir haben es dann ausgerechnet mit dem Markus Hagmann, also wenn man annimmt zum Beispiel, dass der heilige Gebrselassie in einer Minute 200 Schritte macht, dann kommt er mit einer Bodenkontaktzeit von 1800, kommt er auf 36 Sekunden, wo er arbeitet in dieser Minute und 24 Sekunden, wo er sich quasi, wo er fliegt, wenn man so will, wo er sich erholen kann.
Und bei einem normalen Mensch?
Der kommt vielleicht auf 150, 160 Schritte pro Minute. Und wenn wir jetzt da die Bodenkontaktzeit von 35 Hundertstel einrechnen, dann ergibt es eine Arbeitszeit, wenn du so willst, pro Minute von 52 bis 56 Sekunden. Das heisst, er hat 4 bis 8 Sekunden Zeit zum Erholen, im Unterschied zu einem heiligen Bressalassie mit 24.
Fast keine Schwebezeit. Und ich nehme an, der Dominik Globalo ist eher beim Gebrselassie als beim Hobbysportler.
Viel eher, genau. Und das ist eben das, was der Markus Hagmann meint, wenn er sagt, der hat es. Es ist natürlich in dem Moment, ich glaube, 3 Monate gar nicht trainiert gehabt, nachdem er sich in Genf abgesetzt hat. Er war körperlich nicht in Form gewesen. Er war sicher nicht bei den 1800ern gewesen. Es hat viele andere Mängel gegeben in dem Moment. Und gleich ist das wie etwas, wo man erkennt, wenn man ein Auge dafür hat.
Was man auch sieht, ist die sogenannte Amplitude. Wir machen noch ein bisschen weiter mit dem läufischen Exkurs. Was ist mit dem gemeint?
Das ist auch wieder genau. Das hat so der Markus Hagmann erzählt. Er sagt, wir können sich bei einem Marathon mal achten. Auf die Köpfe soll man sich achten am ehesten, von europäischen oder auch vielen amerikanischen Läufern. Die gehen ziemlich weit auf und ab. Er redet vor einer Amplitude von 10 cm. Und das auf und ab, das mit jedem Schritt passiert das. Und jedes Wegstoßen vom Boden, also jedes wieder aufstoßen vom Kopf, kostet natürlich Energie. Und viele afrikanische Läuferinnen und Läufer haben da eine viel geringere Amplitude. Er sagt so 1 bis 3 cm. Was natürlich auch wieder heisst, dass das einfach viel weniger Kraft braucht, um das jedes Mal wieder den Körper zu lüpfen. Quasi.
Kontaktaufnahme klappt. Es ist erkannt worden, dass Bodenkontaktzeit und Amplitude perfekt für einen Spitzenläufer parat sind. Wie geht es denn weiter?
Genau, das wäre da. Trotzdem sind natürlich die ersten Trainings, oder nicht nur die ersten Trainings, die ersten Monate, eigentlich die ersten Jahre in der Schweiz gleich total schwierig gewesen. Es ist irgendwie, der Dominik Globalo ist sich offenbar nicht gewöhnt gewesen, nach seiner Meinung gefragt zu werden. Umgekehrt ist der Markus Hagmann sich nicht gewöhnt gewesen, mit einem Läufer zusammen zu arbeiten, der nicht selber sagt, wenn er müde ist oder wenn er Schmerzen hat oder sogar wenn er Hunger hat, wenn er Durst hat. Also der Dominik Globalo hat, es ist im zweiten Training, hat es mal so eine Situation gegeben, wo er gefragt hat, ob er darf trinken. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo man kann sagen, im Rückblick erzählt sich das so leicht und so schön und so logisch, dass sich da zwei Finger, der eine aus dem, zwei sich aus dem Südsudan und der Trainer, der Oberstufenlehrer, und dass die den Weg zusammen gehen und dass sie am Schluss irgendwie an die Weltspitze gelangen. Aber im Moment innen weisst du das nicht. Und wahrscheinlich ist es sogar so, dass der Markus Hagmann recht klar gewusst hat, dass es 1000 Gründe gibt, warum das nicht könnte klappen. Dominik Globalo hat das vielleicht ein bisschen weniger gewusst oder hat sich über solche Sachen ein bisschen weniger Gedanken gemacht und ist eigentlich mal froh gewesen, da zu sein.
There was no one who can take care of me. The language was too hard. The paper, any paper that I get, if I try to read, I don't understand what it means.
Grundproblem war mal, eine körperliche Stabilität anzubringen. Und die ist natürlich körperlich damit zusammengehangen, dass er nicht nur muskulär in einem ganz, ganz schlimmen Zustand zu mir kommt, sondern auch völlig vernarbt in der Seele.
Sometimes I feel guilty, because he do a lot of things. So I'm like, how come someone that he doesn't know me before, where I born from, and he just came and took me over when I, and he do all these kind of these things.
Am Anfang ist der eine verschlossene Person war, zurückgezogen, mit viel Trauer, mit viel Angst. Und es hat sehr lange gebraucht, um das Vertrauen von ihm zu gewinnen. Dann aber immer strahlend, wahnsinnig zuvorkommend höflich. Und in gewissen Momenten wirklich philosophisch in Gedanken, die er tief in sich hat mit seiner Geschichte.
Dominik, relax, relax, gut, Dominik!
Trotz all diesen 1000 Gründen, warum es nicht klappen könnte, hat es trotzdem geklappt. Vor einem Jahr hat der Dominik Globalo die ersten Rennen bestritten und das recht erfolgreich.
Genau, zu diesem Zeitpunkt war er ziemlich genau drei Jahre in der Schweiz und hat zum ersten Mal überhaupt von der Behörde die Erlaubnis bekommen, ins Ausland zu reisen, für einen Wettkampf teilzunehmen. Dank Freunden von Markus Hagmann, die in der internationalen Leichtathletik gut vernetzt sind, also vor allem die Sportmanagerin Janine Geigel hat dort viel geholfen, hat er Dominik Lobalu eine Startgelegenheit bekommen am Diamond League Meeting in Stockholm. Diamond League, für die, die es nicht kennen, es ist eine Leichtathletik-Serie, ein bisschen zu vergleichen vielleicht mit dem Grand Slam-Turnier im Tennis. Also die wichtigste Leichtathletik-Serie, die es gibt auf der Welt. Und der Dominik Lobalu darf in Stockholm teilnehmen. Es war im Frühsommer 2022. Wer ihn nicht kennt, hat auch nicht auf ihn gewartet dort. Also er wird als grosser Aussenseiter wahrgenommen in diesem 3000-Meter-Rennen. Und die, die ihn kennen, haben vielleicht gedacht, das wird jetzt mal so ein Schnuppern bei den Grossen im besten Fall. Irgendwie da vielleicht haben ein paar auch gedacht, da werden ihm jetzt Limiten aufgezeigt. Aber nichts
ist. Es ist immer ein Weg, der Dominik hat die Pfad zu aufgeschlossen. Nächste Position, nächste Position. Und wo noch die Schlussrunde kommt.
Komm, Dominik, lauf! Lauf, 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 lauf! Jawohl! Go, 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 go! Go, go, go! Jawohl!
Und Slabali, in fact, in second place.
Steve, that's a transformation from Lobalu.
It's the fastest time in the world this year.
Also er gewinnt das Rennen, er gewinnt es vor der fast versammelten Weltspitze. Und das ist nicht etwa das einzige sättige Rennen, das so gut läuft. Das geht die ganze Saison weiter.
Hey, Dominik! Hey, gut, Dominik! Hey, aufwart, jo, Peri! Hey, Adi! Hey, 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 hey!
Er überrascht überall und bekommt ja in Monaco, in Brüssel, am Schluss sogar in Zürich, bei Weltklasse Zürich Startgelegenheit und läuft auch dort immer wieder unter die Besten, in Zürich sogar auf Platz 2 und es ist sogar so, muss man sagen, im Nachhinein wahrscheinlich hat er das Rennen gewonnen. Er hat es nicht gewonnen, weil er das Rennen hat nicht im Stadion stattgefunden, sondern auf dem 60-Leuten-Platz am Vorabend von Weltklasse Zürich. Und dort ist die Runde, hat eine andere Länge als die im Stadion. Und das ist, hat er irgendwie, er hat es zwar gewusst, aber hat es im Moment vom Rennen vergessen. Und wo die anderen schon anfangen sprinten, hat er immer noch gemeint, es gehe noch eine Runde. So.
Sportlich läuft es recht gut. Wie läuft es in seinem Asylverfahren?
Also sein Asylgesuch ist schon im Sommer 2019, also kurz nachdem er angekommen ist, abgelehnt worden. Er ist nicht anerkannt als Flüchtling, aber er war vorläufig aufgenommen gewesen. Und inzwischen hat er aber den Status von einem Arbeitsimmigrant, weil er sich sein Lebensunterhalt kann selber verdienen als Spitzensportler. Im Moment ist das noch so eine Kurzaufenthaltsbewilligung, aber sie hat gerade einen Antrag gestellt, dass das in eine ständige Aufenthaltsbewilligung umgewandelt wird. Was er aber nicht hat und auch nie hatte, ist eben die Flüchtlingsanerkennung. Man anerkennt zwar seine Fluchtgründe und schickt ihn aus diesem Grund auch nicht zurück, aber weil er keine individuelle Verfolgung kann geltend machen kann, so heisst das, tut man ihn nicht als Flüchtling anerkennen. Also so geht es den meisten Bürgerkriegsflüchtlingen, die in die Schweiz kommen. In dieser Hinsicht ist die Schweiz, muss man sagen, sehr restriktiv, viel restriktiver als viele europäische Länder.
Was bedeutet das jetzt genau für seine Sportlerkarriere?
Das spielt jetzt eben rein, dass die Schweiz nicht nur in dieser Frage restriktiv ist, sondern auch neue Sachen Einbürgerung. Also der Dominik Lobalu könnte aller Voraussicht nach frühestens im Jahr 2031 den Schweizer Pass beantragen.
Kann bei den Senioren mitmachen?
Dann ist seine Karriere gelaufen, ziemlich sicher. Oder einmal, genau, im Herbst vor Karriere ist er da angelangt. Das heisst, er kann eigentlich nicht für die Schweiz starten. Er hat den Schweizer Pass nicht. Und für den Südsudan will er und kann er nicht starten, weil seine Eltern dort ums Leben kommen und ihn nichts mit dem Land verbindet, seit er es verlassen hat als Kind. Und eben jetzt die andere Möglichkeit, die es ja noch gäbe, also für das Flüchtlingsteam, für das kann er nicht starten, weil er in der Schweiz, das ist jetzt ein legalistisches Detail, aber es ist eben eins, weil er in der Schweiz nicht als Flüchtling anerkannt ist. Also in einem Flüchtlingsteam kannst du nur starten, wenn du in dem Land, wo du bist, in deinem Ankunftsland als Flüchtling anerkannt ist. Ist eine Spitzfindigkeit, aber für ihn viel mehr als eine Spitzfindigkeit. Und aus all diesen Gründen kann er zwar Diamond League starten, er kann irgendwelche Stadtläufe starten, er könnte auch am Boston-Marathon teilnehmen, aber er kann nicht an internationalen Meisterschaften teilnehmen, an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, weil du dort musst für ein Land starten. Und letztlich muss man halt sagen, klar ist ein Boston-Marathon etwas Bedeutendes. Nicht, dass er jetzt schon in Nähe wäre vom Boston-Marathon. Aber letztlich der Ort, wo es um die grossen Siege geht, das sind Olympische Spiele und Weltmeisterschaften. Dort geht es um die Anerkennung und auch ums Geld letztlich.
Warum ist denn Nationenstatus im Sport so wichtig?
weil der Sport von Identifikation und Repräsentation lebt. Das war schon immer so gewesen. Ich kann mir jetzt sagen, das ist zuerst mal banal. Und wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, merkt man dann, selbst wenn das von gewissen Ländern vielleicht manchmal schon missbraucht wird, also dass der Sport gebraucht wird, um die Stärke eines Landes zu demonstrieren, um irgendwie die Leistungsfähigkeit zu zeigen, dass es vielleicht fast schon etwas, manchmal etwas Kriegerisches kann haben oder etwas sehr Kämpferisches, würde ich gleich im Grundsatz sagen, das ist jetzt nicht per se etwas Schlechtes, dass man sich mit Sportlerinnen und Sportlern identifiziert und dass man das so in Verbindung setzt mit irgendeiner Herkunft. Aber wenn man in dieser Logik bleiben, in dieser Nationallogik, wie es der Sport ist, dann muss man auch eine Lösung haben für Geflüchtete. Also man muss Geflüchtete ein Zuhause geben können, eine Art Nation, wo sie dafür stehen können und wo auch andere Geflüchtete sich mit ihnen identifizieren können. Und das ist ja genau die Überlegung hinter dem Athlete Refugee Team, hinter dem Flüchtlingsteam. Nur leider ist es nicht ganz zu Ende gedacht, wenn einer wie der Dominique Lobalo quasi durch das ganze Netz durch alle Maschen geht und dort auch wirklich keinen Ort hat.
Wie geht es denn ihm während dieser ganzen Geschichte?
Ich würde sagen, er ist mal hoffnungsvoll, mal verzweifelt. Und das kann ich jetzt sagen, hoffnungsvoll, weil sich tatsächlich etwas da hat, kurz bevor wir mit dieser Geschichte abgeschlossen haben. Kurz vor Ostern hat sich der Schweizer Leichtathletikverband eingeschaltet und hat einen Antrag gestellt beim Weltverband. Und das ist sehr ein besonderer Antrag, also etwas Einzigartiges. Die Schweiz stellt den Antrag, also der Schweizer Leichtathletikverband stellt den Antrag, dass der Dominique Lobalo für die Schweiz darf starten, obwohl er den Schweizer Pass nicht hat. Es ist völlig offen, was der Weltleichtathletikverband auf das sagt, aber wenn man das durchlassen würde, und es gibt offenbar Signale, dass das durchgelassen werden könnte, dann wäre es wäre ein Novum. Nach unseren Informationen hat es so etwas noch nie gegeben im Weltsport, dass jemand für ein Land startet, ohne Bürger oder Bürgerin von diesem Land zu sein. Und gleichzeitig wäre es aber ein Präzedenzfall, es hat viele Folgen. Und es ist letztlich ein Fall, wo man aber die Frage muss man sich stellen im Sport. Also aus all diesen Gründen, die wir jetzt erzählt haben, von dem her könnte es schon sein, dass der Dominique Lobalo plötzlich irgendwie da einen Kampf geführt hat, wo am Schluss irgendwas zu einem Ergebnis kommt, wo noch für ganz viele andere positive Folgen hat. Aber so weit ist mir, würde ich sagen, ist im Moment nicht. Und es kann immer auch noch in alle Richtungen gehen.
Aber es besteht eine kleine Chance auf ein recht grosses Happy End.
Das kann man so sagen, ja.
Wenn der Dominik an Olympia mitlaufen kann, kann er alles erreichen. Es muss einen Weg geben für die besten Läufer auf der Welt, dass sie gegeneinander können, am wichtigsten Wettkampf der Welt laufen.
I always say, if I start this journey, I wanted to end up where I was looking for. So that is one thing that made me every time when I wake up. The goal was to reach Olympic. And now I'm not yet. Get the time for being there. So I still have that hope, motivation that my door is still open. Let me continue with my journey. It doesn't matter when, it will end up there.
Danke, Christoph.
Danke, Philipp.
Die ganze Geschichte von Dominique Lobalo, die der Michael Kogeros und der Christoph Gerst aufgeschrieben haben, lest ihr das Wochenende im Magazin. Wir werden uns sehr gerne hier verlinken. Und mit dem verabschieden wir uns. Verabschieden. Danke fürs Zuhören bei der aktuellen Folge von «Apropos». Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.